Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Die Begriffe Holocaust oder Shoah habe ich zum ersten Mal mit 17 Jahren in Deutschland gehört. In der Sowjetunion, wo ich aufgewachsen bin, wurde nie darüber geredet. Weder in der Schule noch in meiner jüdischen Familie. Zuerst wollte ich das gar nicht glauben. Ich konnte das nicht verstehen. 6 Millionen Juden? Wie und warum wurde es uns verschwiegen? Erst viele Jahre später in Jerusalem, der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo ich mit einer Reisegruppe aus Deutschland war, habe ich das richtig begriffen. Und im Tal der Gemeinden, wo die Namen der ausgelöschten jüdischen Gemeinden in Steine eingraviert sind, habe ich auch die Städtelis meiner Großeltern gefunden und verstanden, warum darüber nie bei uns in der Familie gesprochen wurde. Ich musste weinen, aber zu meiner Überraschung, auch viele meiner deutschen Mitreisenden. Wir standen schluchzend auf dem Balkon am Ende des dunklen Tunnels, so mutet zumindest der letzte Teil der Ausstellung architektonisch an, vor dem atemberaubend schönen Blick auf Jerusalem und wir haben uns gegenseitig getröstet. Die Deutschen weinten allerdings aus einem anderen Grund, die Schuld. Unser Thema jetzt. Viele Deutsche haben Angst, in das Holocaust-Museum zu kommen. Das weiß der deutsch-israelische Theologe, Reiseveranstalter und Friedenspädagoge Georg Rösler am besten. Denn er arbeitet auch als Reiseführer in Yad Vashem. Unsere Kollegin Brigitte Junger hat ihn dort getroffen und gesprochen.
Ein Buch mit dem Titel »Nicht für Deutsche« und dann geht's um Yad Vashem, die weltweit größte Holocaust-Gedenk- und Forschungsstätte in Jerusalem. Da ist Deutschland doch immer automatisch mit im Spiel, ohne dass es extra genannt werden müsste. Was will also dieser irritierende Titel? Das war gleich die erste Frage, um die es im Gespräch mit Georg Rösler in Jerusalem ging.
Ein irritierender Titel, der vielleicht alles zusammenfasst. Also ich sag's mal etwas salopp. Wir Deutschen, und da begreife ich mich absolut als selber, auch als Deutscher, kommen ja zu dieser nationalen Gedenkstätte Yad Vashem mit diesem leichten inneren Vorbehalt oder auch Verdacht, dass diese nachtragenden Juden dieses monströse, große Gebäude, diese große Einrichtung eigentlich extra für die Deutschen haben entstehen lassen, damit diese deutschen Besucher sich dann auch endlich mal ordentlich schlecht fühlen. Und das ist das Ergebnis von doch sehr, sehr vielen Fragen, die ich an deutsche Besucher gerichtet habe, die eigentlich mit wenigen Ausnahmen immer mit einem doch etwas mulmigen Gefühl dorthin gehen. Jetzt wird ihnen nochmal ordentlich die Geschichte aufs Brot geschmiert.
Georg Rösler kennt sie gut, diese Besucher, denn er hat schon hunderte von ihnen in den vergangenen 30 Jahren durch Israel und auch nach Yad Vashem geführt. Als Student der jüdischen Wissenschaften ist er 1988 nach Israel gekommen, hat seine Frau kennengelernt und ist geblieben. Schon ziemlich bald hat er sich nicht nur mit Konfliktforschung befasst, sondern auch als Reiseführer betätigt. Wenn er mit Reisegruppen unterwegs ist, bereitet er sie immer in besonderer Weise auf den Besuch in Yad Vashem vor.
Ich mache es eigentlich sehr proaktiv. Vor einer Führung frage ich die Leute einfach, was glauben Sie denn bitte schön, was jetzt auf Sie zukommt? Und in den unterschiedlichen Nuancierungen sagen dann junge Leute, also auch richtig junge Leute, genau das Gleiche wie auch die Älteren. Ja, also jetzt begegnen wir der deutschen Geschichte und jetzt erleben wir nochmal, was da passiert ist. Und wir freuen uns eigentlich nicht auf das, was uns da jetzt angeboten wird.
Also dieses Schuldgefühl war sowieso da. Ich weiß nicht, ob der Ort selber das jetzt hervorgerufen hat oder nur nochmal verstärkt oder ja wach gemacht hat, dass man sich natürlich daran erinnert, dass ich Deutsche bin. Es ist halt immer die Rolle als Deutsche, hat man diese historische Verantwortung hinter sich, auf sich, in sich.
Auch diese Besucherin hat es erlebt, obwohl sie in den späten 1960er Jahren geboren, ein Schuldgefühl eigentlich nicht haben müsste. Als Deutscher entkommt man der eigenen Geschichte nicht. Wie man damit umgehen soll, das muss jeder selbst herausfinden. Wer nach Yad Vashem kommt, sollte sich erstmal selbst nicht so wichtig nehmen, empfiehlt Georg Rösler. Die Holocaust-Gedenkstätte ist 1953 gerade nicht gegründet worden, um die Deutschen an den Pranger zu stellen.
Yad Vashem möchte ja die Erinnerung an die Opfer wachhalten. Und es geht ja auch um die Familien, dass die einen Ort haben, wo sie ihre Trauergebete sprechen können und wo sie ihrer Familien gedenken können. Yad Vashem ist nicht der Ort für deutsche Schuld.
Karin Dengler arbeitet seit Anfang der 1990er Jahre im Referenzbereich von Yad Vashem und unterstützt Besucher, Material über ihre Familienangehörigen im Archiv zu finden.
Auch auf der israelischen Seite gibt es ja auch diese Schuldfrage, weil sich die Familien schuldig fühlen, dass sie überlebt haben und andere Familienangehörige nicht. Auf der israelischen Seite würde man auch versuchen, nicht auf diese Schuldschiene zu kommen.
Dieser Ort ist eben nicht für Deutsche, auch nicht für Schweizer, auch nicht für Thailänder, sondern es ist ein Ort, wo Juden aus aller Welt und dann stellvertretend für Juden aus aller Welt jüdische Menschen im Staat Israel erst einmal die Gelegenheit bekommen, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Was dann uns als deutsche Besucher zu ganz normalen Besuchern macht, die erst einmal nachvollziehen wollen, wie die Mentalität in diesem Land Israel auf der jüdischen Seite funktioniert.
Früher waren eher die Holocaust-Überlebenden noch präsent und haben versucht, mit ihrer Trauer umzugehen. Und in den letzten Jahrzehnten geht es mehr und mehr dann eben auch um Familienforschung. Und das ist ja im jüdischen Kontext viel prominenter als in Deutschland, dass man so eine Familienzusammengehörigkeit hat.
Jüdische Geschichte, jüdisches Denken und den jüdischen Staat besser zu verstehen, dazu liefert das Buch von Georg Rösler enorm gute Hilfestellungen, und zwar gerade für Deutsche. Ohne zu belehren oder mit Informationen zu überfrachten, thematisiert der Autor in 42 kurzen Kapiteln eine ganze Bandbreite von historischen, religions- und sozialgeschichtlichen Aspekten. Die Geschichte der Judenfeindschaft seit der Antike hat darin ebenso einen Platz wie der biblische Hiob oder die große Frage nach dem Warum.
Und die Warum-Frage stellt sich für junge Menschen natürlich ganz genauso, auch wenn sie diese Frage nicht in einer religiösen Terminologie stellen würden. Umgekehrt kann aber die Thematisierung der Theodizee-Frage auch für junge Menschen ein Sprungbrett sein, ihre eigene, weniger definierten Fragen in eine Sprachform zu kleiden, denn die Frage nach dem Warum ist für alle gleich. Und auch die Hilflosigkeit gegenüber unerklärlichem, übermäßigen Leiden stellt sich für junge Leute natürlich ganz genauso.
Geschickt und auch hier wieder provokativ benutzt Rösler in seinen Kapitelüberschriften Vorurteile und kurzsichtige Blicke auf Israel und den jüdischen Staat, um anschließend deutlich zu machen, worauf solche Äußerungen basieren. Warum zum Beispiel spielen das Sicherheitsdenken und die Armee, die Deutsche regelmäßig irritieren, in Israel eine so große Rolle?
Für junge Deutsche, aber für Deutsche allgemein ist es eine Staatsraison geworden, zu sagen, wir sind Kinder und Erben des Dritten Reiches, übrigens auch staatsrechtlich geworden. Und als solche wollen wir nie wieder, dass deutsche Waffen in der Welt Unheil anrichten. Also nie wieder Krieg, nie wieder Deutschland und deutsche Menschen als Aggressoren. Und wenn jetzt Juden und stellvertretend hier der jüdische Staat sagt, nie wieder, dann sagen sie eben nie wieder Opfer und gebrauchen die Erfahrung der Shoah als abschließenden Beweis dafür, dass nur ein eigener, souveräner, autonomer jüdischer Staat in der Lage ist, jüdische Menschen im Lande selber, aber auch in der ganzen Welt zu beschützen und schützend aufnehmen zu können. Nie wieder Täter, nie wieder Opfer. Das geht natürlich nur ganz schwer zusammen, weswegen die beiden Seiten im Dialog erst einmal sehr viel Empathie aufbringen müssen, um die jeweils andere Seite in ihrer Herkunft zu begreifen.
Rösslers Buch leistet auf dem Weg zu diesem Verständnis einen wertvollen Beitrag. Auf 245 Seiten konzentriert er seine Fragen an die Geschichte und die Gegenwart, spart auch den unendlichen Konflikt im Nahen Osten nicht aus und wirbt dafür, sich der eigenen Vorbehalte bewusst zu werden, sie aber auf die hinteren Plätze zu verweisen. Als Friedensaktivist, der seit den 1990er Jahren deutsch-israelische Austauschprojekte geleitet und Anfang 2000 die Organisation SOS Gewalt Zentrum für Friedenspädagogik gegründet hat, ist Georg Rösler mit den Mechanismen von Gewalt und ihrer Überwindung bestens vertraut. In seinem Buch wirbt er um Empathie für die Andersartigkeit des anderen und zeigt uns Yad Vashem als einen Ort, an dem man den manchmal irritierenden Besonderheiten und Befindlichkeiten Israels näher kommen kann.
Die gesamte Aufmachung, angefangen von der Grafik, versucht Klischees von Zugängen zu Israel, von Zugängen zu Yad Vashem Gedenkstätte zu durchbrechen. Wichtig war mir auch, dass der Autor auf gar keinen Fall aus einer überlegenen moralischen Position heraus antritt, um nun der großen Welt zu sagen, wo es lang geht und wie man richtig oder falsch denkt, sondern einfach eigene Befindlichkeiten anzubieten als Sprungbrett, andere Befindlichkeiten dem gegenüberzustellen.
Georg Rösler hat ein Buch über die Holocaust-Gedenkstätte Israel und die Deutschen geschrieben. Das heißt, nicht für Deutsche, Yad Vashem als Ort und Wirklichkeit und ist in Aphorisma Verlag erschienen. Kosha Dils mit bürgerlichen Namen Rami Matan Evan Ash spielt gerne mit jüdischen Klischees und rappt, abgesehen von Englisch, auch auf Jiddisch und Hebräisch. Er ist 1981 in New Jersey geboren, seine Eltern sind aus Israel in die USA eingewandert. Er rappt, seit er 17 ist und hat eine Gangster-Rapper-Laufbahn hinter sich. Drogen, Knastaufenthalt, Tough Life, hartes Leben. Nun ist Kosha Dils seit 18 Jahren clean und ist mittlerweile the nice guy unter den New York-Rappern. Gerade war er in der Finale einer amerikanischen Rap-Casting-Show und auch auf Tour in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, wie seine Beziehung zum Judentum ist und was es überhaupt bedeutet, ein jüdischer Rapper zu sein.
I think it's important to note that, you know, I'm Israeli. I happen to be born in America, but my entire family is Israeli.
Ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass ich Israeli bin. Ich bin zwar in Amerika geboren, aber meine ganze Familie ist israelisch und wir kommen aus Polen und Rumänien. Der größte Teil meiner Familie wurde im Holocaust umgebracht. Und es ist mir sehr wichtig, die Juden an Orten zu repräsentieren, an denen es jetzt keine Juden gibt und von denen die Juden vertrieben wurden. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, nach Deutschland zu kommen. Und für die Menschen in solchen Ländern ist es wichtig, jüdische Stimmen zu hören, starke jüdische Stimmen, um das moderne Judentum zu verstehen, seine Beziehung zu Israel oder warum wir überall auf der Welt leben und trotzdem alle miteinander verbunden sind. Ein Jude aus Amerika ist also nicht nur ein Jude aus Amerika, er ist ein Jude aus Judäa und er ist mit allen anderen verbunden.
And like there are ties to everything. Das war aber nicht immer so. Am Anfang deiner Rap-Karriere fandest du es nicht so cool, jüdisch zu sein. Da war dein Künstlername noch KD Flow, weil es nicht jüdisch klingen sollte. Wie kam dann der Wandel?
You know, I was like wearing Megan David, Megan David.
Ich habe damals angefangen, einen Davidstern zu tragen. Ich änderte meinen Namen in Kosha Dils. Das war 2005. Yo, ich kam aus dem Gefängnis und ich war einfach stolz darauf, wer ich war. Ich wollte einfach nur meinen Scheiß repräsentieren. Ich mag es zu repräsentieren. Das ist es, was Hip-Hop einem beibringt. Ich wurde einfach mehr zu dem, was ich war. Ich trage nicht immer die Yarmulke, aber wenn ich sie trage, dann ein bisschen seitlich, mit ein bisschen Protz. Das nimmt die Religion raus und stellt mehr die Identität oder meine ethnische Herkunft als Jude in den Vordergrund. Das ist sehr stark, denn Antisemitismus richtet sich nicht gegen die Religion, sondern gegen die Menschen. Deshalb möchte ich dem entgegenwirken, indem ich einfach offener bin.
So I really like to combat that with like just being more outspoken.
Gerade bist du in einer populären Serie im US-Fernsehen unterwegs. Es geht da um Battle Rap. Hip-Hop-Crews treten gegeneinander an und du battlest da gegen sehr große schwarze Jungs. Bist du, der schlaksige weiße Jude mit Kippa und Davidstern, nicht die perfekte Angriffsfläche auch für Antisemitismus?
The show that I'm currently on is called Wildin' Out.
Die Serie, in der ich gerade mitspiele, heißt Wilding Out. Es ist eine Spielshow. Viele Leute bewerben sich und versuchen dabei zu sein, aber nur wenige schaffen es. Ich habe in den Rap-Battles gegen einige der Leute dort wirklich gut abgeschnitten. Gegen die Leute, die seit 10 Jahren bei der Show dabei sind. Das sind die besten Rap-Battler der Welt. Und klar, man macht da ständig Witze über die anderen. Aber es ist der letzte Ort, an dem es akzeptabel wäre, sich über Leute lustig zu machen, weil sie schwarz, weiß, asiatisch oder jüdisch sind. Ich denke, Leute, die etwas Negatives sagen wollen, werden es tun, egal ob ich eine Kippa trage oder nicht. Außerdem, das Ziel des Antisemitismus ist es, die Leute dazu zu bringen, sich zu verstecken, richtig? Technisch gesehen könnte man auch seine Identität verbergen, wenn man wollte, aber das ist nicht richtig. Man sollte stolz darauf sein, wer man ist.
In der deutschen Hip-Hop-Szene gibt es leider viel Antisemitismus und das sorgt immer wieder für Ärger. Aber wie ist das in Amerika?
Yeah, I heard a lot about that. As far as in Europe, I mean, it doesn't really exist.
Ja, davon habe ich schon viel gehört. In den USA ist das nicht der Fall. Vielleicht in bestimmten Aspekten, aber bei uns arbeiteten Juden schon immer Seite an Seite mit Schwarzen und der Musikindustrie. Ja, es gibt vielleicht ein paar Klischeesprüche. Ein sehr berühmter ist zum Beispiel mein jüdischer Anwalt. Oder es gibt ein paar negative Dinge, die sich auf große jüdische Künstler beziehen, wie auf Leonard Cohen, historisch gesehen in einigen der Arbeiten. Und klar, es gibt in der Musikindustrie ein paar jüdische Leute, die einfach nur schlechte Menschen sind. Und das kanalisiert sich dann in YouTube-Kommentaren. Aber es ist nicht so, wie es in Deutschland ist. Das Problem Antisemitismus wird aber nicht gelöst, wenn Juden aufhören, stolz darauf zu sein, wer sie sind. Das Problem ist, dass sich andere Menschen unwohl fühlen, weil sie antisemitisch sind, weil sie wissen, dass es falsch ist. Ich denke, man bekämpft Antisemitismus, indem man als jüdischer Künstler erfolgreicher ist. Ich meine, man kann nicht sagen, dass ich erfolglos oder erfolgreich bin, weil ich Jude bin. Ich bin gut und ich bin einfach da.
I'm unsuccessful or successful because of being Jewish. I'm good. So, you know, like for me, like I'm there. You know what I mean?
Bescheidenheit ist ja nicht die Haupttugend der Rapper, aber Kosher Deals ist wirklich ein sehr bescheidener und netter Mensch, ein Good Boy unter den Rappern sozusagen. Falls Sie gerade in New York sind, morgen spielt Kosher Deals in Coney Island Amphitheater und für alle anderen Hip-Hop-Fans, die diesen netten, selbstironischen jüdischen Typ auf Anhieb mochten, die kann ich aufs Internet vertrösten, koscherdealsworld.com. Dort sind alle 7 Alben, Videos und Tourdates von ihm zu finden.